Vor 500 Jahren lebte, ja, aus meiner Sicht vielleicht bedeutendste Deutsche in unserer Geschichte. Ich spreche von Martin Luther. Für mich als Christ ist es nach wie vor unbegreiflich, wie in der Zeit, in der er lebte, er eine Glaubensbewegung losgetreten hat, die ganz Europa reformieren sollte. Ja, seine Offenbarung, das lief viral. Die Leute hatten Angst vor der Obrigkeit, die hatten Angst vor der Kirche, die hatten Angst, und dem zuzustimmen, was Luther sagte, das war mit ganz, ganz großen Gefahren verbunden. Das war lebensgefährlich. Und doch ging es einfach viral. Und ich habe mich oft gefragt, warum war der Kerl so erfolgreich? Warum ging das Evangelium unter ihm so unfassbar gut, dass Tausende und Tausende und Tausende, ja ganze Länder, ganz Skandinavien und in Deutschland so viele Länder, sich dem Evangelium zuwandten? Und ich glaube, es liegt daran, dass Luther sehr glaubhaft eine Frage beantwortet hat, die er erst selbst hatte, und als er eine Antwort gefunden hat, war es aber auch die Frage, die völlig im Zeitgeist lag. Und seine Frage war: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Angesichts einer Kirche, die jeden Cent Opfer und Spende aus mir rauspresst, die mir mit Fegefeuer und ewiger Verdammnis droht, die mir Angst macht von morgens bis abends über einen zornigen, launischen Gott, der mich ins Höllenfeuer werfen will. Das war die Angst, mit der die Leute lebten. Die haben das sehr, sehr ernst genommen. Wir sind lange vor der Aufklärung. Das war die Realität dieser Leute. Und da kommt Luther, studiert den Römerbrief und findet einen gnädigen Gott. Versteht, was Gnade bedeutet und dass in Jesus Christus wir angenommen sind, dass Sünde vergeben werden kann und dass Gott uns gerne zu sich ziehen möchte. Er beantwortet die Frage, die in den Köpfen der Menschen in ganz Europa lebte: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich will nicht in die Hölle und ich will nicht ins Fegefeuer. 500 Jahre sind vergangen. Und ich stelle fest, dass sehr viele Kirchen und Gemeinden immer noch in ihrer Verkündigung die gleiche Frage beantworten. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann meine Sünde vergeben werden? Wie kann ich einen gnädigen Gott finden? Nur, es ist nicht mehr die Frage, die die Leute stellen. Wir stehen dann oft in der Gefahr, Fragen zu beantworten, die keiner gestellt hat. Und das macht dann das Gefühl, dass wir Christen, dass wir als Kirche einfach nicht relevant sind, ja. Wir müssen erst Schuld und Sünde einreden, jetzt mal aus Sicht der Leute, um dann die große Antwort zu präsentieren. Aber das ist überhaupt nicht deren Thema. Aber was ich glaube und was mich sehr, sehr froh macht, ich glaube, dass dieser Gott, an den wir glauben, eine Antwort auf die Fragen jeder Generation hat. Und vielleicht ist 500 Jahre später auch mal der Zeitpunkt, wo der ein oder andere nochmal neu denkt und sagt: Was ist denn eigentlich die Frage unserer Zeit und was ist die Antwort darauf? Und die Frage, die die Menschen heute haben, ist eigentlich mehr: Wie kriege ich ein erfülltes, ein pralles Leben? Wie kann ich glücklich und zufrieden sein? Wie kann ich noch mehr rausholen? Wie kann ich so ein richtig tolles Leben führen und so strahlen wie die Leute in der Werbung? Ja, alles rausholen, gesund und glücklich sein, wie kriege ich das hin? Das ist zugegebenermaßen hier bei uns in Europa so, in Wohlstandsländern, in Afrika zum Beispiel oder da, wo große Armut herrscht, wird diese Frage nicht so sehr gestellt. Hier in Deutschland ist der Ort, wo wir halt mit 37 in einem trendigen Café sitzen und ein Zigarello rauchen. Ja, und nur einen die Woche, ist klar, wir denken ja auch an unsere Gesundheit. Aber wir sitzen in diesem trendigen Café, rauchen diesen einen wöchentlichen Zigarello und sagen zu unserem besten Freund: Weißt du, ich könnte mir vorstellen, mit meinem Leben nochmal was ganz anderes zu machen. Das ist Luxus pur, solche Dialoge. Ja, das ist unsere Realität und das ist sehr, sehr schön. Nur manchmal müssen wir begreifen, was für ein Luxus das ist, solche Sätze zu sagen. An ganz vielen Stellen der Welt wollen Leute überleben. Aber hier bei uns ist wirklich die Frage: Wie bekomme ich ein pralles, zufriedenes Leben? Und da möchte ich einen kleinen Verheißungsvers erstmal voranstellen, und zwar aus Offenbarung 21, Vers 6, der uns da ganz dolle zu denken geben kann. Dort heißt es: Jesus spricht, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Es geht hier also um Wasser des Lebens. Und Wasser ist so ein totales gutes Bild, um das auszudrücken, was gesagt werden soll, weil aus unserer Körperlichkeit heraus verstehen wir ja, wie wichtig Wasser ist. Das war übrigens keine symbolische Handlung, jetzt einleitend zur Predigt, dass ich eigentlich schon fertig war, ich noch mal kurz rübergegangen bin zu meinem Wasserglas, obwohl jetzt, wenn ich drüber nachdenke, dachte ich, Mensch, und ne, Kamera und was und so, muss doch nicht sein. Doch, muss sein. Ich habe nämlich Durst, ja. Und wenn man das mit dem Durst übertreibt, dann wenn kein Wasser da ist, dann sterben Menschen, dann sterben Tiere, dann sterben Blumen. Kein Leben ist möglich. Wasser des Lebens, was für eine Begrifflichkeit. Ja, es ist so. Dann denke ich an Afrika und an eine komische Pumpe, die da ist an einem Brunnen. Ich sehe Bilder von Frauen und Kindern, die hunderte von Metern anstehen mit irgendwelchen Containern, um jetzt irgendwie ein bisschen Wasser nach Hause zu bringen. Und natürlich denke ich auch an internationale Konzerne, die noch den Nerv haben, dieses Wasser zu privatisieren oder das privatisieren zu wollen. Aber ein anderes Thema. Das, worüber wir hier sprechen und das, worüber Jesus spricht, Wasser des Lebens, meint jetzt nicht dieses physische Wasser, das wir alle zum Leben brauchen, sondern es meint ein geistliches Wasser. Etwas, wonach der Mensch dürstet, wonach er sich sehnt. Ja? Ich glaube, der Mensch sehnt sich instinktiv nach etwas von Gott, ob er das weiß oder nicht. Da ist eine Leere, da ist ein und wie kriege ich das gefüllt? Wie kriege ich ein richtig tolles Leben hin? In Johannes 4 unterhält sich Jesus genau zu diesem Thema mit einer Frau, und zwar an einem Brunnen. Jesus kommt, er reist durch Samaria, da waren Juden überhaupt nicht gerne gesehen, die redeten nicht mal miteinander, Samariter und Juden, so sehr haben die sich gehasst. Und Jesus spricht diese Frau an, schon mal ein Skandal, fragt, ob er Wasser zu trinken bekommen kann. Und dann fallen folgende Worte, Johannes 4, Vers 13. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Ich wiederhole, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und da sehen wir ja genau diesen Gedankengang, von dem ich gerade sprach. Es geht erstmal um physisches Wasser. Man ist an einem Brunnen, Jesus will trinken, der Körper braucht Wasser. Aber dann spricht Jesus von einem anderen Wasser, nämlich von einem lebendigen Wasser. Und da sehen wir auch wieder, so wie der Körper, so wie der Mensch sich danach sehnt, körperlich, sehnt er sich auch irgendwo seelisch danach. Und Jesus greift das hier auf. Eine Befriedigung durch Jesus, eine seelische Befriedigung durch die Beziehung zu Jesus, die zu einer Quelle in dir wird, ne, steht ja da, habe ich ja nicht hingeschrieben, das Ganze wird zu einer Quelle in dir. Du brauchst da nicht mehr rumlaufen und gucken, wo kriege ich einen Schluck Wasser her. Nein, die Quelle kommt in dich hinein, das ist, was Jesus hier sagt. Und dann hast du nie wieder Durst, für immer zufrieden, dein Lebensdurst ist für immer gestillt. Das Erste, was mir in meinen Sinn kommt, ist, boah, was für ein krasses Evangelium. Was für eine gute Nachricht. Jesus will in unser Leben kommen und diesen Lebensdurst für immer stillen, indem in uns eine Quelle entsteht, das ist ja Jesus selber, der immer wieder weiter sprudelt von diesem Leben. So weit, so gut. So weit, so wunderbar und so weit die Theorie. Aber es drängen sich zwei Fragen auf. Die eine Frage ist, wenn das unsere Botschaft ist, ihr Lieben, gäbe es denn einen Menschen, der sich da verwehren würde? Was für eine geniale Botschaft. Du kommst zu Jesus, er zieht in dir ein und stillt deinen Lebensdurst für immer. Das ganze Rumgerenne und was kann ich noch machen, um irgendwie Befriedigung zu geben. Hört auf, Jesus ist in dir. Das ist ja wirklich toll. Wer würde das denn nicht wollen? Und die zweite Frage, die vielleicht auch die Antwort auf die erste Frage ist, erleben wir das eigentlich so? Und wenn ich euch bei diesem Thema so angucke und ich sage diese wunderbaren Dinge, dann sitzen wir da alle mit dem Mund voller Zähnen Und schweigen ergriffen und einige nicken und freuen sich, ja, das ist wirklich ein biblischer Befund. Aber mal ganz ehrlich, erleben wir das so von morgens bis abends? Sind wir geistlich, innerlich, seelisch zufrieden? Ist unser Lebensdurst gestillt an dieser Stelle? Oder ist das hier ein gewaltiger Anspruch, den wir punktuell sicherlich erleben? Und auch punktuell sicherlich erlebt haben, berührt zu sein von Jesus, etwas mit ihm zu erleben, mit ihm unterwegs zu sein und etwas zu spüren von seiner Gegenwart. Aber so nie wieder dürsten? Eine Quelle in uns, das kann einen ja schon nachdenklich machen. Wenn wir es denn nicht so erleben, wie es verheißen ist, also so kontinuierlich, dann ist ja die Frage, warum nicht? Und ich habe mal mich weiter umgeguckt in der Bibel. Dieses Bild von diesem Wasser ist ja ein gängiges Bild. Durchs Alte und durchs Neue Testament wird immer wieder aufgegriffen. Und ich habe eine Antwort gefunden. Vielleicht eine Teilantwort. Aber eine Antwort habe ich gefunden, die ganz viel Sinn macht. Es gibt eine Verführung. Es gibt einen Verführer, das wissen wir, den Widersacher Gottes. Und der verführt uns Menschen sehr, sehr gerne. Wir Menschen sind manchmal nicht die Hellsten, weil er verführt uns mit den gleichen Tricks, die seit Tausenden von Jahren funktionieren. Die eigentlich, wenn man sich das anguckt, gleich zu durchschauen werden. Aber da sind wir Menschen verführbar. Er verführt uns zu einem richtig grottenschlechten Tausch. Und Gott beklagt das im Alten Testament und lässt den Propheten Jeremia Folgendes sagen. Das sind für mich, ist für mich ein Hammervers. Jeremia 2, Vers 13. Dort heißt es, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erstens haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebenspendendem Wasser. Und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Gott, die Quelle, bezeichnet sich als Quelle von lebenspendendem Wasser. Und diese Menschen sind von dieser Quelle weggegangen und haben sich Zisternen ausgehauen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, was eine Zisterne ist. In der Sonntagsschule haben die da immer gesagt, das ist der Brunnen. Josef ist in den Brunnen geflogen. Wenn das ein Brunnen gewesen wäre, dann wäre er tot gewesen und ertrunken. Nein, es war eine Zisterne. Ein Brunnen ist ja etwas, was durch Grundwasser genährt wird. Eine Zisterne ist einfach ein Pool, ein Loch, was in den Felsen gehauen wird. Und dann kommt Regen und der Regen fällt da rein. Und das Wasser, was dann da drin ist, das hat man dann. Es gibt... Alles Wasser dieser Erde ist ja eins. Das muss man sich ja mal vorstellen. Alles Wasser dieser Erde ist eins. 20% allen Süßwassers dieser Erde fließt durch den Amazonas. Hast du das gewusst? Inklusive deiner Klospülung. 20% allen Süßwassers dieser Erde fließt durch den Amazonas. Und dann gibt es den Ganges, ja, der mehr Wasser führt als alle europäischen Flüsse gemeinsam. Wenn du so bei Düsseldorf oder Köln über die Rheinbrücke fährst und sagst, ach, unser deutscher Rhein, was für ein Strom. Nein, ihr Lieben, das ist ein Rinnsal im Vergleich zu diesem Ganges, der mehr Wasser, also alles Wasser dieser Erde ist eins. Und es gibt kein besseres Wasser als das, was aus einer Quelle sprudelt. Man kann auch aus dem Teich trinken, man kann auch Grundwasser aus dem Brunnen trinken, aber qualitativ gibt es kein besseres als aus der Quelle. Geh mal in den Getränkemarkt und guck dir mal die Flaschen an, wo Wasser drin ist. Alle erzählen sie fast von einer Quelle, von welcher Quelle es kommt. Das ist nicht Grundwasser, sondern es kommt von einer Quelle. Das ist das Allerbeste, was der Mensch trinken kann. Und es gibt kein schlechteres Wasser als das aus einer Zisterne. Das ist so ziemlich am Ende der Skala. Weil die Israelis damals hatten schon ein Problem, nämlich sie kriegten diese doofen Zisternen nicht dicht. Ich meine, dem Josef hat's das Leben gerettet, hat auch alles was für sich. Aber sie kriegten diese doofen Zisternen nicht dicht. Das Wasser rann da raus. Und wenn Israel von den Feinden belagert war, die Midianiter oder so, die waren immer unten im Tal, da gab es Wasser. Israel floh auf die Berge, da gab es keine. Und dann haben sie Zisternen ausgehoben. Und was du da drin hattest, ist ein brachiges, abgestandenes, braunes, ekliges Wasser. Das ist das Wasser aus einer Zisterne. Und was für ein Wahnsinn. Gott sagt, mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Mich haben sie verlassen. Die Quelle des lebendigen Wassers, die ich sprudeln will und sie versorgen will. Und trinken jetzt aus einer Zisterne. Da muss man sich doch fragen, welchen Trick benutzt denn der große Verführer, um das hinzubekommen? Welchen Trick hat er? Und ich glaube, die Antwort hat etwas zu tun mit dem Urstolz im Menschen. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, dem gebe ich aus der Quelle des Wassers, das Wasser des Lebens, umsonst. Und Oma hat schon gesagt, was nichts kostet, das ist auch nichts. Oder? Was nichts kostet, das ist auch nichts. Ja? Ich glaube, dass wir Menschen in unserem Stolz Probleme haben mit diesem umsonst. Ja? Weil es bedeutet ja eins, nämlich, dass wir uns abhängig machen von Gott. Und schon im Garten Eden, da saß der Mensch an der Quelle. Er war eins mit Gott, es war ein wunderbares Leben. Und dann kommt der Teufel da rein und sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, ihr könnt das alles hier haben, aber unabhängig von Gott. Ihr könnt selber euer eigener Gott sein. Ihr könnt das alles haben, unabhängig von Gott. Und das ist das, was uns dazu treibt, Zisternen zu graben. Es ist die Machbarkeit. Das habe ich gemacht. Das ist meine Zisterne. Es ist die gefühlte Unabhängigkeit von Gott. Und manchmal muss man sich ja fragen, wie doof kann der Mensch sein und trotzdem noch atmen? Weil, wenn du mal überlegst, das Leben an der Quelle ist Abhängigkeit von Gott. Das Leben an der Zisterne, was glaubst du eigentlich, wo der Regen herkommt? Kannst du den auch machen? Nö, da muss man dann drauf warten, bis wer es regnen lässt. Naja, die Heilige Schrift sagt, er lässt seine Sonne aufgehen und er lässt es regnen auf die Gerechten und die Ungerechten. Ja, es ist die gleiche Abhängigkeit. Es ist nur etwas in unserem Gefühl, unser Stolzgefühl, was hier bedient würde, als hätten wir das selber gemacht. Das Wasser kommt immer noch von Gott. Der Mensch ist abhängig von Gott. Und Demut bedeutet eigentlich nichts anderes, als um diese Abhängigkeit von Gott zu wissen und sie auf der Rechnung zu haben. Und da will der Teufel uns zu einem ganz, ganz schlechten Tausch verleiten. Das ist nicht nur relevant für Leute, die jetzt Gott nicht kennen. Ich glaube, dass es ganz doll relevant auch ist für uns als Kirche, weil Gott spricht ja hier auch zu seinem Volk in Jeremia. Es ist so die Frage, Religion oder geistliches Leben? Was ist der Unterschied? Für mich steht jetzt mal Religion für das Machbare und geistliches Leben für ein Leben in der Abhängigkeit von Christus, was mich wirklich erfüllt. Gemeinde, Kirche ist übrigens machbar. Also sagen wir mal dogmatische Lehre, dass Theologen sich zusammensetzen und dann da sagen, ja, im Hebräischen heißt das aber so, ja, und wir dürfen aber auch nicht vergessen. Ich sag euch was, Gott könnte 3 Wochen in Urlaub fahren, das wird keinem auffallen. Nee, ehrlich, das geht auch so. Geht auch so. Ist alles machbar. Vereinswesen, Jahreshauptversammlung haben, neuen Vorstand wählen. Gott könnte ein Sabbatical machen, ein ganzes Jahr. Brauchen wir nicht. Das geht alles so. Ja, das ist nicht geistlich. Ich sage nicht, dass wir das nicht brauchen. Gewisse Dinge müssen sein. Aber ich sage, das ist nicht geistliches Leben. Das ist machbar. Traditionalismus ist machbar. Ach, Weihnachten, wenn die Kinder immer hier was aufführen und so weiter, ist doch immer so schön. Ja, ist auch schön, dürfen wir auch, aber ist alles machbar. Und je mehr eine Gemeinde nur im machbaren Bereich bleibt, desto mehr wirst du merken, dass etwas fehlt. Ich sag mal, ein Prickeln. Feenstaub. Das Wort ziehe ich wieder zurück. Hätte ich wohl nicht gesagt. Geistliches Leben aus der Abhängigkeit von Gott. Woher erkennst du, wenn Menschen in der Abhängigkeit von Gott sind? Nun, sie vertrauen ihm, reden auch öfter davon, sie haben ihn auf der Rechnung, sie brauchen ihn. Es sind Menschen, die nicht beten, weil das nun mal dazugehört und das irgendwo auf einer Liste steht, muss man ja auch und das dann irgendwie treu abarbeiten. Nein, das sind Leute, die reden mit Gott, die wissen, wo ihr Leben herkommt, die wissen, wo sie hingehören, hören auf Gott. Und je mehr wir in dieser Beziehung zu Jesus unterwegs sind, mit diesem geistlichen Leben, das wird uns auch dolle verändern. Wir werden zu sehr großzügigen und sehr unverbitterten Menschen dadurch. Wisst ihr warum? Weil wir an einer Quelle leben. Stell dir vor, du sitzt an einer Quelle, da ist die Wüste, hier ist die Quelle. Und du sitzt und du trinkst und du trinkst und du hältst mal den Kopf drunter und diese wunderbare Quelle umsonst. Und jetzt kommt ein Pilger durch die Wüste. Ja. Dann sagst du, hey Freund, komm, du hast es geschafft, hier ist die Quelle, bitteschön. Kommt dieser Pilger aber an deine Zisterne, sagst du, Moment mal, hier habe ich sehr hart gearbeitet und das bisschen Wasser, tut mir leid, das kann ich jetzt nicht teilen. Meins. Ja. Es verändert uns völlig, ein geistliches Leben zu führen als Kirche und Einzelne in der Abhängigkeit von Gott, uns immer wieder neu dazu aufzumachen, in dieser Abhängigkeit von Gott, in diesem frischen geistlichen Wasser zu leben, das alleine unseren Lebensdurst stillen kann. Jesus lädt uns ein zu sich, das heißt zur Quelle lebendigen Wassers, dass er selbst in uns lebt und uns ausfüllt mit diesem wunderbaren geistlichen lebendigen Wasser. Das ist das eine. Das andere ist, und das finde ich so stark in diesem vierten Kapitel von Johannes 4, da ist die Rede von Lebenswasser und Lebensdurst, aber das Gespräch ist jetzt zu Ende. Und Jesus war den ganzen Tag gewandert, war unterwegs und es ist heiß und Jesus hat richtig Hunger. Seine Jünger sind jetzt unterwegs, die wollen was zu essen besorgen. Und dann geht dieses Kapitel so weiter. Ich finde das so stark. Direkt im Anschluss an das Gespräch mit der Frau kommt das Gespräch mit den Jüngern. Vers 31. Inzwischen aber baten die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander. Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Ja, hier in Samarien, einem Juden, hat ihm jemand zu essen gebracht? Das gibt's doch nicht. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ihr den Willen dessen tut, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Direkt nach dieser Belehrung über den Lebensdurst kommt hier etwas über Lebenshunger. Und manchmal verwechseln wir das vielleicht auch einfach. Wir denken, unser Lebensdurst sei nicht gestillt, aber vielleicht haben wir es ja auch manchmal mit Lebenshunger zu tun. Und ich finde, das ist eine wichtige Botschaft inmitten einer Freizeit- und Spaßgesellschaft. Adam und Eva, die an dieser Quelle lebten, Garten Eden, ja, bekam einen Auftrag. Ihr Leben hatte einen Sinn. Es war nicht nur genießt die Quelle, sondern es war diesen Garten zu bewahren und zu bebauen, dass der Mensch einen Auftrag hat, arbeitet, ist nicht das Resultat des Sündenfalls, sondern es ist die Urabsicht Gottes. Jeder Mensch trägt es in sich, etwas Sinnvolles zu tun. Ich halte es für hochgradig krank, wenn Leute es schaffen, ich glaube gar nicht, dass es zu schaffen ist, nur Freizeit zu haben, Lotto gewinnen und dann nie wieder arbeiten und von morgens bis abends Fernsehen gucken und Skilaufen und was man so an Hobbys haben kann. Ich glaube, dass es keinen Menschen dieser Welt glücklich machen kann. Zu multiplizieren, unsere Gaben einzusetzen, die Gott uns gegeben hat. Ich glaube, das ist Teil eines wirklich prallen und wirklich genialen Lebens. Adam und Eva hatten ihre Aufgabe und wir haben unsere Aufgabe, nämlich das Reich Gottes, seine Herrschaft zu verbreiten, seine Liebesherrschaft zu verbreiten, Probleme zu lösen, uns positiv einzusetzen, uns auf die Seite der Schwachen und Unterdrückten und Ausgebeuteten zu stellen. Was mich ganz besonders berührt, werdet ihr ja auch gleich sehen und wir dürfen das etwas vorstellen, Kinder vom Strich zu holen, die ausgebeutet werden in allen möglichen Ländern dieser Welt und auch in Deutschland. Zeugen Jesu zu sein, die Gesellschaft zu beeinflussen, Gemeinde zu bauen. Für etwas zu leben, das größer ist als wir selbst. Und ich finde, das sind so die zwei Antworten heute für dieses geniale Leben. Dieses geistliche Wasser, dieses Leben in der Abhängigkeit von Gott. Aber vielleicht für den einen oder anderen auch mal das neue Fragen danach, warum bin ich eigentlich hier? Nicht nur, um über die Runden zu kommen. Da bekommst du dieses Gefühl der Sinnlosigkeit, sondern wir alle sind hier, um für etwas zu leben, was größer ist als wir selbst. Um uns einzusetzen. Jeder einzelne Mensch. Und wenn jetzt bei dir das so einen gewissen religiösen Druck auslöst, ich kenne uns Frommen ja, bin ja einer von uns, von Kindesbein, ja, so, oh, ja, was der Schäfer sagen will, ist, es muss mehr gemacht werden. Ja, wo könnte ich denn nochmal mehr machen? Das sagt er jetzt bestimmt, weil der Andreas vorhin gesagt hat, wir brauchen Mitarbeiter. Nein, entspann dich mal. Es geht nicht einfach drum, das ist nicht das Neue Testament und der Anspruch Gottes, Macht mal was Gutes, so viel wie möglich. Da kannst du hier noch spenden, dann kannst du da noch tun, dann kannst du da noch mit dich mit dem Obdachlosen unterhalten, ihm noch ein Brötchen kaufen, dann kannst du noch hier, dann kannst du noch da. Aber ich kann doch nicht alles. Wann ist denn genug? Und darf ich denn dann auch noch Bundesliga gucken? Wann ist denn genug getan? So, das ist ja so diese fromme religiöse Frage, die aber dem Neuen Testament gar nicht angemessen ist. Darum geht's gar nicht. Weißt du, Gott hat dich geschaffen. Ziemlich genial, jeden Einzelnen. Er hat dich mit Gaben ausgestattet und er hat eine Aufgabe für dich. Bei manchen ist es etwas sehr Spezifisches, bei manchen verteilt sich das so auf viele Dinge. Das kann auch mit deinen Kindern und mit deiner Familie und mit deiner Nachbarschaft zusammenhängen. Aber Gott hat dich dort hingestellt, wo du bist. Und diese Frage, habe ich denn genug getan, beantwortet der Paulus wunderschön in Epheser 2, Vers 10. Das ist so befreiend. Dort sagt er, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Lebendiges Wasser von Jesus, umsonst. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Er hat uns neu erschaffen in Jesus Christus, hat uns lebendiges Wasser gegeben und das Ganze hat eine Zielrichtung, um Gutes zu tun. Und dieses Gute müssen wir uns nicht aus den Rippen schneiden oder aus den Daumen lutschen, sondern es ist vorbereitet. Und wir leben in Abhängigkeit mit ihm und wir sind mit Gott im Gespräch. Und so wie dieser barmherzige Samariter, von dem wir vorhin gehört haben, der einfach jemand sieht, der einfach sagt, hier ist jetzt jemand. Und das war seine Stunde. Da war einfach etwas vorbereitet. Und auch in unserem Leben sind Dinge vorbereitet. Da, wo du mitarbeitest, da, wo du dich einbringst, in der Kirche, in der Gewerkschaft, in der Partei, im Sportverein, in der Nachbarschaft, da, wo du da bist, bist du als Diener und als Dienerin Gottes. Und Dinge sind für dich vorbereitet. Und das gehört zu einem prallen Leben dazu. Für etwas zu leben, das größer ist als wir selber. Ich finde, das sind zwei ganz, ganz wichtige Antworten. Und ich finde es so genial, dass wir träumen dürfen. Dass wir davon träumen dürfen, als Christen diese Welt zu verändern. Leider träumen viel zu wenig Christen sowas. Wir träumen viel vom Machbaren. Musical, Weihnachten noch mit den Kindern und so. Alles schön. Ja, will ich nicht abwerten, aber wir träumen, wir denken an das Machbare. Lasst uns doch mal richtig träumen. Wir haben einen Herrn an unserer Seite, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und deshalb geht jetzt. Träumt groß, fragt Gott, was er vorbereitet hat. Und ich glaube, da geht noch richtig viel. Und du sagst, ach, weißt du, Uwe, große Träume, Welt verändern. Sag mal, du alter Romantiker, hast du das ein bisschen kleiner? Naja, mein Lieblingsmensch in der Sonntagsschule war ein Mann namens Josef. Ein Kind aus der Provinz mit einer ganz, ganz schwierigen Kindheit. Uiuiuiui, also alles verkorkst, alles bedeutungslos, alles. Aber dieser Junge hatte Träume. Und diese Träume haben sich erfüllt. Und ich glaube, das will uns ganz viel sagen.